Deutschlandfunk Kultur Interview.
Es ist eine Nachricht, die man in der Politik gern öfter verkünden würde. Wir konnten etwas abschließen. Wir können während der Kolonialzeit geraubte Gegenstände den Erben der Eigentümer zurückgeben. Geschieht heute in Namibia, 117 Jahre nachdem sie geraubt worden sind. Eine Bibel und eine Peitsche des Nama-Führers Hendrik Witbooi geht heute zurück an die namibische Regierung aus den Beständen des Stuttgarter Lindenmuseums. Christiane Habermals war dabei.
Markus Umblöcker. Was uns auch zelebriert.
Schon bei der Ankunft am Flughafen am Montag war der Bibel des legendären Nama-Führers Hendrik Witbooi und seiner Peitsche ein überwältigender Empfang bereitet worden. Zahlreiche Mitglieder der Familie waren bereits um 6 Uhr morgens ans Rollfeld gekommen, um die Heimkehr und ihre deutschen Überbringer überschwänglich zu feiern, Tränen fließen.
Today we are rejoicing.
Heute sind wir sehr glücklich. Er war ein Held, ein großer Intellektueller, ein tapferer Kämpfer im Widerstand gegen die Deutschen. Und wir sind sehr stolz auf ihn. Aber nicht nur wir als Familie, als ganze Nation sind wir stolz auf seine Taten. So groß ist die Begeisterung, dass noch am Flughafen die Kiste aus Stuttgart ausgepackt und die Objekte ehrfürchtig herumgereicht werden, unter den nervösen Blicken von Ines de Castro, Museumsdirektorin des Stuttgarter Lindenmuseums. Dort wurden die Objekte 117 Jahre lang verwahrt. Bibel und Peitsche aus dem Besitz von Hendrik Witbooi waren von den deutschen Schutztruppen 1893 bei einem Überfall auf Witbois Siedlung Hornkranz geraubt. Dutzende Frauen und Kinder wurden damals getötet. Am Donnerstag werden die Objekte von Staatspräsident Hage Geingob persönlich in Empfang genommen. Die Übergabe wird symbolträchtig in Gibeon, dem traditionellen Siedlungsort der Witbois, stattfinden. Es ist für beide Länder, Deutschland und Namibia, eine Premiere und ein erster Probelauf. Denn es ist die erste größere Rückgabe von kolonialem Kulturgut, seit das Thema so intensiv in der Öffentlichkeit diskutiert wird.
Tja, und wie schwierig es ist, einen Gegenstand an die Eigentümer in Namibia zurückzugeben, der jahrzehntelang als Familienbesitz in Deutschland galt. Das hat der inzwischen pensionierte Lehrer Gerhard Ziegenfuß erlebt. Ein Schädel aus Namibia lag ewig im Keller seines Hauses. Und er weiß, wie groß die Probleme bei der Restitution von Kulturgütern und Artefakten sind. Jetzt ist er am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Billerbeck.
Herr Ziegenfuß, wie bitte, das will ich zuerst wissen, kam dieser Schädel aus Namibia in Ihren Besitz, besser gesagt in den Besitz Ihrer Familie?
Ja, das liegt also weit zurück. Etwa 1913 kam eine Seekiste mit Gehörnen und so weiter von Afrika nach Dingelstädt, Thüringen, genauer gesagt Eichsfeld. Und das waren also meine Urgroßeltern, die diese Kiste in Empfang genommen haben. Und seitdem gibt es auch oder gab es bis 1960 den Schädel, der also wohl auch in der Kiste war, in dem Elternhaus, in dem auch mein Großonkel, der Missionar in Afrika war, wohnte früher als Kind. Und der hatte also diesen Schädel rübergeschickt nach Dingelstädt. Und das heißt also, ich weiß nicht genau, ob er aktiv war, ob er selbst den Schädel in diese Kiste gelegt hat. Auf jeden Fall war dieser Schädel im Haus und meine Urgroßeltern und Großeltern bzw. Eltern, die konnten mit diesem Schädel eigentlich nichts anfangen. Und 1960, noch zu DDR-Zeiten, bin ich also hier von der Bundesrepublik rübergefahren in die DDR und habe diesen Schädel geholt, weil ich ihn brauchte für ein Praktikum an der Universität in Münster, ein Biologiepraktikum. Und da brauchte ich also einen Schädel für die Untersuchungen, hatte einen Kunstschädel und dann hatte ich also einen echten Menschenschädel. Und seitdem befand er sich in meiner Obhut bis zum letzten Jahr im August.
Haben Sie denn angefangen, nach der Herkunft des Schädels zu forschen?
Ja, ich wusste ja, das war ja Familientradition, alle diese Gegenstände aus Afrika, die kamen ja durch den Großonkel nach Dingelstädt. Und deshalb wusste ich ja eigentlich, der Schädel war von Afrika, das war klar. Und dann gab es ja Geschichten, die der Großonkel erzählt hatte. Natürlich hatten die sich verändert im Laufe der Generationen, also jeder erzählte wahrscheinlich etwas anderes. Aber der Kern war geblieben, es sollte sich um einen Häuptling handeln, den der Großonkel, den Schädel dieses Häuptlings hat der Großonkel bekommen, als der Häuptling gestorben war, nachdem er den Stamm bekehrt hatte, den Volksstamm, zu dem der Häuptling gehörte. Und die Angehörigen hätten ihm diesen Schädel überreicht, als zur Erinnerung oder als Souvenir.
Nun haben Sie begonnen, etwas dafür zu tun, dass dieser Schädel zurückkommt nach Namibia. Das hat aber 10 Jahre gedauert, also bis zum vergangenen Herbst, bis das dann gelungen war. Warum hat das so lange gedauert?
Ja, das hat eigentlich sogar noch länger gedauert. Ich habe also 1995 schon versucht, den Schädel privat zu restituieren, was überhaupt nicht ging. Man konnte ja nicht einfach menschliche Gebeine im Koffer dann nach Namibia bringen, beziehungsweise, ja, na, es war ja schon Namibia seit 1990. Und das ging gar nicht. Also wenn da eine Kontrolle gewesen wäre, dann hätte ich Riesenprobleme bekommen, beziehungsweise der Überbringer. Und deshalb habe ich also versucht, danach Kontakt aufzunehmen zur namibischen Botschaft und habe also gefragt, was kann ich tun, um den Schädel zurückzugeben. Und dann ergibt sich natürlich die Frage, auch für die offizielle Seite, für die namibische Botschaft, ja gut, okay, die wussten zwar, dass Schädel hier in deutschen Museen lagen, waren aber überrascht, dass sich da jemand privat meldet und sagt, na ja, wir müssen natürlich erstmal feststellen, ob der Schädel wirklich aus Namibia kommt, denn der hatte ja keine Nummer, da war nichts draufgeschrieben, wie das in den Museen üblich war. Da hat man ja die Schädel da in Abteilungen gehabt und wusste, die kamen von Afrika und die sollten ja untersucht werden, um nun die Rassenunterschiede festzustellen, also noch im Dritten Reich. Und durch die Kriegswirren sind ja da viele Informationen verloren gegangen. Auf jeden Fall, ich sollte diesen Schädel erstmal zur Charité schicken und die Charité, also das Auswärtige Amt, hat mir das dann mitgeteilt. Die namibische Botschaft, die stand in Verbindung mit unserem Auswärtigen Amt und das Auswärtige Amt sagte, schicken Sie den bitte zur Charité, damit eine Provenienzanalyse durchgeführt werden kann und damit eben alles ordentlich verlaufen kann. Das war also zunächst einmal der Weg nach Berlin für den Schädel.
Was ist dann passiert und wie ging es dann weiter? Das ist jetzt eine lange Geschichte, so viel Zeit haben wir gar nicht. Können Sie die kurz erzählen?
Die kann man auch im Buch nachlesen, das ich mit einem Mitautor herausgegeben habe. Aber ja, es ist eine lange Geschichte. Der Schädel, der kam zurück, nachdem er lange, lange in Berlin war, von einem Professor zurückgeschickt, der keine Zeit gefunden hatte für die Provenienzanalyse. Daraufhin wurde der Schädel wieder, kam also bei mir an. Ich durfte ihn wieder auf Anraten des Auswärtigen Amtes, durfte ich ihn wieder nach Berlin schicken und wurde dann endlich untersucht, jetzt anatomisch, natürlich noch keine invasive Untersuchung, anatomisch. Und dann hat es sich herausgestellt, dass also die Schädelform eher für eine Frau spricht. Und wir waren der Meinung, es wäre ein Mann und auf jeden Fall eine Frau und dann auch die Schädelform, also eher für eine Frau kaukasischen Ursprungs, das heißt einer weißen Frau. Und nachdem dieses Ergebnis vorlag, dieses vorläufige Ergebnis, muss man sagen, hat die namibische Botschaft gesagt, ja, jetzt da können wir also wenig mit anfangen. Natürlich, wenn das eine weiße Frau ist, die Namibierin war, das gab es ja auch, nehmen wir den zurück, aber jetzt so nehmen wir ihn nicht zurück. Ja, und dann stand ich da und habe erst mal gefragt, was mache ich jetzt und so, und habe die Botschaft gebeten, mir die Genehmigung zu geben für eine invasive Untersuchung. Das heißt also eine DNA-Analyse und die ist ja relativ teuer. In Berlin war sie teurer als hier in Münster und ich habe mich an die Forensik in Münster gewandt, die ich noch von früher kannte, vom Studium. Und da waren natürlich jüngere Mitarbeiter und habe dort eine DNA-Analyse durchführen lassen. Ergebnis, Expertise, es handelt sich doch um einen Mann, das konnte man eindeutig feststellen. Und die größte Wahrscheinlichkeit weist auf das südliche Afrika hin, also südlich der Sahara, westliche Afrika.
Daher kommt also der Schädel und diese Geschichte ist erstmal an ihr Ende gekommen. Aber Herr Ziegenfuß, Sie haben uns damit geschildert, wie schwierig es ist, solch eine Restitution privat zu Ende zu bringen. Danke erstmal für diese Eindrücke. Sie haben gesagt, Sie haben ein kleines Büchlein geschrieben. Darin findet man diese Geschichte nochmal in aller Ausführlichkeit. Danke für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.